Die SPD hat einen neuen Generalsekretär, Matthias Mösch heißt er, Nachfolger von Kevin Kühnert, und er hat sich neulich bei Maischberger das erste Mal vor Millionen Publikum im Duell mit CDU-Abgeordneten Thorsten Frey präsentiert. Wie er sich geschlagen hat, schauen wir uns mal an. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video sprechen wir über den neuen SPD-Generalsekretär Matthias Mösch und wie er sich geschlagen hat bei Maischberger. Es ging fast eine Viertelstunde rund ums Thema Wirtschaft. Insbesondere waren die neuen Steuerpläne der SPD Aufhänger. Denn die SPD hat den Wahlkampf angeläutet, hat sich mit der Parteispitze und dem Bundeskanzler getroffen und nun ja, ausgeheckt, was man denn so für den Wahlkampf alles fordern könnte, ein Strategiepapier verabschiedet, und da steht unter anderem drin, dass es eine Reform der Einkommensteuer geben soll. Das oberste Prozent soll belastet werden und die unteren 95% sollen entlastet werden. So die Leitlinien. Wie genau, weiß man aber nicht, wurde offen gelassen. Aber naja, man kann dran fühlen, wer sich da durchgesetzt hat, nämlich womöglich der Seeheimer Kreis, die mächtigste Strömung innerhalb der SPD. Die haben wenige Tage vorher die gleiche Forderung gedroppt in ihrem Papier. Ich habe übrigens im Geld für die Welt Newsletter schon ausführlich darüber geschrieben. Und zwar hier: SPD-Steuerplan, ein peinlicher Papiertiger. Das klingt gut, bringt aber nichts, ist unrealistisch und falsch berechnet. Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung. Ihr seht, wenn ihr Geld für die Welt auch als Newsletter habt, seid ihr teilweise sogar noch früher informiert als bei YouTube. Und hier gibt es exklusiven Content. Wenn euch das interessiert, checkt das gerne aus. Lasst auch beim Geld für die Welt Newsletter ein Abo da. Ihr könnt mich sogar ab 5 Euro im Monat da unterstützen. Denn als unabhängiger Autor bin ich auf zahlende Leser angewiesen. Jetzt aber rein in die Maischberger-Sendung. Wie gesagt, Matthias Mösch, der neue SPD-Generalsekretär, gegen Thorsten Frey. Vorhang auf.
Das war letzte Woche am Montag. Morgens erfahren wir, dass Kevin Kühnert, ihr Vorgänger, zurücktritt. Am Abend werden Sie genannt als der designierte Nachfolger. Kam das für Sie jetzt auch so überraschend oder hatten Sie am Wochenende ein bisschen Zeit, sich damit zu beschäftigen, ob Sie das überhaupt wollen?
Ja, ich wurde tatsächlich am Wochenende gefragt von Saskia Esken und von Lars Klingbeil. Und die Frage, ob ich das will, war tatsächlich eine, die nicht ganz einfach war. Mhm. Aber irgendwann hat man dann so einen Moment, wo man sagt, das ist so eine Form von Berufung. Und einmal schlafen, ich hatte dann schon zugesagt, einmal schlafen war dann nicht so ganz einfach. Die Nacht war kurz, weil mir auch klar wurde, das ist eine verdammt große und verantwortungsvolle Aufgabe. Aber seit einer Woche kann ich sagen, es macht Spaß, es ist anstrengend, aber ich habe wirklich Lust jetzt drauf.
Ja, vor allem geht es ja darum, dass er den SPD-Wahlkampf plant, konzipiert und auf die Straße bringt. Also eine große Aufgabe, eine historische Aufgabe. Er selbst ist Umweltpolitiker, hat sich allerdings schon häufig in wirtschaftspolitischen Sachen sehr positiv geäußert, wie ich es wahrgenommen habe. Beispielsweise für einen Industriestrompreis, für die Strom- und Gaspreisbremsen zum Beispiel, für eine Reform oder Abschaffung der Schuldenbremse. Also dahingehend hat er immer wieder Punkte gesetzt, gibt also Grund zur Hoffnung. Und er hat, da war er nämlich schon Abgeordneter, bei der Einführung der Schuldenbremse dagegen gestimmt. Ja, der hat dagegen gestimmt. Wenn das nicht schon mal Grund für Vorschusslorbeeren ist, was denn dann?
Es gibt einen großen Unterschied zwischen Ihnen und Kevin Kühnert. Er hat, als Gerhard Schröder, der Altkanzler, Geburtstag hatte, gesagt, er würde nicht mal gratulieren. Sie waren sogar bei der Feier von Gerhard Schröder und Sie haben ihm ein bisschen vorher zum 60. Parteijubiläum eine Urkunde übergeben als Chef des Bezirks Hannover. Sind Sie der Meinung, dieser Gerhard Schröder gehört wieder in die Mitte der Partei?
Also das, was ich gemacht habe, ist die Rolle eines Bezirksvorsitzenden. Wir haben klare Statuten und die sehen
vor. Sie hätten es mit der Post schicken können.
Nee, wir haben das, in der Tat sind die Statuten klar. Wir haben zwei Ausschlussverfahren ja gehabt, zwei Gerichtsentscheidungen, die gesagt haben, er hat sich nicht parteischädigend verhalten. Und ich bin Jurist durch und durch und da gilt natürlich das Statut und da steht, es muss angemessen geehrt werden. Und dann haben wir diese angemessene Ehrung im Vorstand besprochen und haben uns gesagt, wir machen dann eine nicht öffentliche Ehrung. Mhm. Die haben wir gemacht und die hat meines Erachtens auch zur Befriedung beigetragen, denn in Hannover gibt es tatsächlich sehr unterschiedliche Stimmen.
Und Sie sind, also weil Sie ja dann eben auch bei dem Geburtstag waren, gehören Sie zu diesen unterschiedlichen Stimmen, also zu denen, die immer noch sagen, Gerhard Schröder hat mehr Verdienste für die SPD als Schaden?
Ich glaube auf alle Fälle, dass wir raus müssen aus diesem Schwarz-Weiß-Denken. Und Gerhard Schröder hat für dieses Land eine Menge getan. Ich stimme überhaupt nicht zu seinen Thesen zu Ukraine und zu Putin. Aber es gehört dazu, dass er zum Beispiel dieses Land auch aus dem Irakkrieg rausgehalten hat. Und insofern, finde ich, müssen wir auch sachlich mit sowas umgehen.
Immerhin lobt er nicht die Agenda 2010. Ja? Er grenzt sich allerdings auch nicht davon ab. Jetzt ist wahrscheinlich, wie er die Rolle als Generalsekretär interpretiert, nicht eine, die ja zwischen den Strömungen, die Seeheimer finden Agenda 2010, natürlich immer noch ganz toll, die Parteilinken ganz fürchterlich, dass er da jetzt groß Stimmung machen will. Insofern, ja, mal schauen. Ich finde schon, also ein Satz zur Abgrenzung von der Agenda 2010 hätte Not getan.
Sachlich mit Gerhard Schröder umgehen. Herr Frey, Gerhard Schröder hat die Agenda 2010 ins Leben gesetzt.
Oh, da ist sie ja schon.
Gesetzt, wofür von Ihrer eins mehr gelobt wurde als von der eigenen Partei. Sind Sie der Meinung, er hat dem Land einen Dienst erwiesen damit?
Mit Nein. Agenda 2010? Ja, das hat er ganz eindeutig. Wir leben derzeit in einer Rezession. Wir haben letztes Jahr und auch dieses Jahr eine schrumpfende Volkswirtschaft. Das gab es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland erst ein einziges Mal davor, nämlich in den Jahren 2002 und 2003. Also auch eine rot-grün geführte Bundesregierung. Und darauf hat Gerhard Schröder mit der Agenda 2010 reagiert und hat damit wirklich Großes für unser Land geleistet. Jetzt sind wir im Grunde genommen in der gleichen Situation und bräuchten eine Agenda 2030, um aus der Krise, in der wir stecken, wieder rauskommen zu können. Aber wir sehen keine Regierungspartei, die die Kraft hätte zu einer solchen Agenda 2030.
Ja. Ja, eine Agenda zu haben, im Sinne von Plan zu haben, klingt ja erstmal gut. Nur Agenda 2010 ist leider damit verbunden, dass das die größten Sozialeinschnitte waren, die größten neoliberalen Reformen, die Deutschland gesehen hat. Die haben in Deutschland den Niedriglohnsektor extrem ausgeweitet und Arbeit prekär gemacht. Ganz viele Millionen Beschäftigte leiden darunter bis heute. Und das kann Deutschland heute nicht gebrauchen. Die Herausforderung heute ist eine andere als Anfang der 2000er Jahre mit ja, extrem hoher Arbeitslosigkeit damals. Deutschland noch nicht mit so einem fetten Exportüberschuss. Der kam erst als Erfolg, als Folge der Agenda 2010, weil Deutschland sich damit im Vergleich zu den Nachbarländern billiger gemacht hat und die Inflation runtergedrückt und damit über Jahre an preislicher Wettbewerbsfähigkeit gewonnen hat. Insbesondere die Exportindustrie hat davon krass profitiert, die inländische Wirtschaft, die Binnenwirtschaft hingegen nicht und ganz viele Beschäftigte, die davon betroffen waren, eben natürlich auch nicht. Aber Deutschland ist dadurch Exportweltmeister geworden und in dem Zusammenhang oder infolgedessen hat Deutschland dann seine Arbeitslosigkeit abgebaut, beziehungsweise sie verschoben und zwar in andere Länder. Man könnte auch sagen, man haben die Arbeitslosigkeit exportiert nach Italien und Frankreich. Denen haben wir nämlich die Anteile an den Weltmärkten geklaut. Und das ist nicht die Situation, die wir heute haben. Deutschland hat noch immer einen riesigen Exportüberschuss, der ist jetzt wieder über 6%, das ist eigentlich sogar regelwidrig in der EU, man darf nur 6% haben. Da liegt Deutschland wieder drüber. Komischerweise gibt es da nie blaue Briefe. Ja, bei den Ländern, die mehr Schulden machen, ist die Kommission direkt und haut denen auf die Finger. Beim Thema Exporte, Exportüberschüsse nicht. Ja, auch mal ganz interessant. Dann haben wir heute die Sondersituation durch den Ukraine-Krieg und die Corona-Krise noch, die der Wirtschaft in den Knochen hängt. Eine alternde Gesellschaft. Löhne, Reallöhne, die immer noch auf dem Niveau von 2017 ungefähr sind, durch die Inflation entwertet, ganz andere Ausgangslage als damals. Also kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen.
Aber wir sehen eine Regierungspartei, die jetzt immerhin einen Vorschlag gemacht hat, was die Steuern zum Beispiel angeht. Das würde ich gerne mit Ihnen besprechen, Herr Mirsch, und auch herausfinden, was da eigentlich jetzt genau gerechnet wurde. 95% der Steuerzahler sollen entlastet werden und dafür 1% der wirklich besser Verdienenden die Steuern erhöhen. Das heißt, das gleicht sich dann so aus? Die einen zahlen das, was die anderen nicht mehr zahlen? Erstens, wie hoch wird dann der Spitzensteuersatz für das 1%?
Erstmal haben wir eine politische Grundsatzentscheidung getroffen am Wochenende in dem Vorstand, dass wir gesagt haben, wir wollen 95% der Bevölkerung, der Arbeitenden, die in unserem Land wirklich auch unter Inflationsdruck stehen und standen, die wollen wir entlasten. So, und jetzt kommt es sehr genau darauf an, wie man entlastet und wie man belastet. Belasten wollen wir zum Beispiel nicht jemanden, der augenblicklich im Spitzensteuersatz drin ist mit 67.000, sodass wir auch hier ansetzen wollen. Und diese Diskussion, wie wir jetzt vorgehen, das ist noch genaue Feinarbeit. Und die liegt jetzt vor uns. Und zum Regierungsprogramm werden wir eine klare Berechnungsgrundlage schaffen, die aber davon ausgeht, dass wir weite Teile der Bevölkerung, nämlich 95%, entlasten wollen. Und der politische Diskurs ist aufgemacht. Herr Merz hat genau gesagt, als wir gesagt haben, 1% wollen wir belasten, hat er gesagt, das sind die Leistungsträger und die sollen eigentlich nicht weiter belastet werden. Und hier ist eine Grundsatzentscheidung, eine Grundsatzdiskussion, die wir zu führen haben, weil für mich jedenfalls die Leistungsträger sind, die genau in diesen 95% sind und die müssen entlastet werden und darum wird es gehen, auch im Meinungsstreit. Und im Übrigen bin ich ganz dankbar.
Wir rechnen aber gleich nochmal nach, aber bitte.
Im Übrigen bin ich ganz dankbar. Ähnliche Überlegungen hatte die CDU bereits, sodass ich gar nicht weiß, ob wir so weit auseinanderliegen, wenn wir uns ehrlich machen. Insofern freue ich mich einfach auf die Auseinandersetzung, die vor uns.
Ja, also ist ja ganz nett. Friedrich Merz hält sich selbst ja nur für obere Mittelschicht. Kein Wunder, dass er ein bisschen Probleme damit hat, zu fassen, wo Mittelschicht anfängt und wo sie aufhört. Aber boah, ich find's schon schwach. Da setzt man sich am Vorstand zusammen. Natürlich kommen da die Fragen, wie hoch sollen die Steuersätze ungefähr sein und da einfach nichts so zu sagen. Ne? Und wenn wir uns mal diesen Plan der Seeheimer angucken, der ja ganz offensichtlich dominiert hat, was die SPD da im Vorstand für sich beschlossen hat, dann fällt uns ein sehr peinlicher Fehler auf. Ja, also hier steht im Papier der Seeheimer Kreis, Strategiepapier vom Oktober diesen Jahres und da steht drin: Wir schlagen vor, die arbeitende Mitte durch ein modernes Steuerkonzept zu entlasten. Um Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen zu entlasten, soll der aktuell geltende Spitzensteuersatz bei der Einkommenssteuer von 42% später greifen. Bei Singles ab einem Jahresbruttoeinkommen oberhalb von 80.000, bei Verheirateten oberhalb von 175.000. Über 95% der Steuerzahler und Steuerzahler würden dadurch entlastet. Für die Topverdiener wird es dafür etwas teurer und der Spitzensteuersatz auf 45% angehoben. Der Höchststeuersatz, der aktuell bei 45% liegt und bei knapp 278.000 Euro greift, wird auf 48% angepasst. Ja, wer ein bisschen aufmerksam war oder meinen Artikel schon gelesen hat, der wird jetzt schon wissen, was der Fehler ist. Und zwar werden hier die völlig falschen Begriffe verwendet. Denn mit 80.000 Euro Jahresbruttoeinkommen zahlt man nicht mal heute Spitzensteuersatz. Davon wird ja der Freibetrag abgezogen. Davon werden Werbungskosten und sonstige Aufwendungen abgezogen. Und dann erst landet man beim zu versteuernden Einkommen. Das zu versteuernde Einkommen ist relevant für die Frage, welcher Steuersatz greift. Mit 80.000 brutto hat man gut und gerne 15.000 Euro Abzüge, landet bei 65.000 Euro zu versteuernem Einkommen und zahlt nicht den Spitzensteuersatz, sondern landet knapp darunter. Denn die aktuelle Grenze des Spitzensteuersatzes, die liegt bei 66.761 Euro. Was hier gemeint ist also, ist die Grenze zu verschieben, dass man erst ab 80.000 Euro zu versteuerndem Einkommen Spitzensteuersatz zahlen soll und nicht ab 67.000 Euro. Und weil dadurch dann das ein bisschen abgeflacht würde, würden alle, die beispielsweise weniger verdienen und selbst die, die im Moment eben diese 67.000 zu versteuerndes Einkommen haben, also ganz knapp Spitzensteuersatz zahlen, würden entlastet werden. Nur dieser ganze Vorschlag fällt schon in sich zusammen, weil der Begriff falsch gewählt ist. Zwischen Jahresbrutto und zu versteuerndem Einkommen, sorry, ist keine Klugscheißerei, liegen mal gut und gerne 15.000 Euro. Das macht viel aus, wenn man so eine Steuerreform da predigt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, der DIW-Steuerexperte Stefan Bach hat mal ausgerechnet, was da denn bei rumkommt. Ich habe es auch im Artikel geschrieben. Das sind 5,5 Milliarden Euro an Mehreinnahmen. Also, wenn man die beiden Steuergrenzen, den Spitzensteuersatz und den Höchststeuersatz jeweils um 3% erhöht und ein bisschen später greifen lässt, ja, dann kommen da 5,5 Milliarden Euro an Mehreinnahmen bei rum. Mit 5,5 Milliarden Euro kann man aber schlecht 32 Millionen Steuerpflichtige, die 95% sein sollen, spürbar entlasten. Das wären, wenn man es einfach mal aufteilt, 172 Euro pro Jahr pro Steuerpflichtigen, umgerechnet auf den Monat lächerlich 14 Euro. Und hinter einem Steuerpflichtigen können auch zwei Personen stecken, nämlich ein zusammenveranlagtes Ehepaar, dann sind sogar weniger als 14 Euro. Ja. Stefan Bach hat erklärt, mit den 5,5 Milliarden Euro könnte man zum Beispiel den Grundfreibetrag um 650 Euro anheben. Das würde ein bisschen Entlastung bringen, allerdings auch nicht viel. Nämlich hier, Besserverdiener mit 70.000 zu versteuernem Einkommen würden 570 Euro im Jahr Steuerersparnis haben. Die Durchschnittsverdiener allerdings gerade einmal 130 Euro im Jahr. Durch 12 sind wir bei 10 Euro noch was, sind zwei Cappuccino. Na, das soll also die große Entlastung sein, die die SPD hier verspricht, die sie ausheckt. Da kommt nicht viel bei rum, das ist echt wenig. Und das Problem ist ja noch, die Hälfte der Steuerausfälle würden ja noch die Länder und Kommunen bezahlen müssen, weil das beides verteilt wird. Auch das wurde nicht berücksichtigt. Zudem möchte ich nochmal auf diese sehr wichtige Grafik hinweisen. Ist jetzt hier von 2015 vom DEW. Ist egal, sie gilt noch immer. Und hier sieht man, wer mit welchem Einkommen von welchen Steuern belastet wird. Links kleine Einkommen sind es vor allem Mehrwertsteuern, Versicherungssteuer, Energiesteuer und so weiter, die reinhauen. Dann fängt es langsam an, dass auch die Sozialbeiträge für richtig viel Belastung sorgen. Je weiter man nach oben geht, also je höher das Einkommen, desto gewichtiger sind Einkommens- und Unternehmenssteuern und desto unwichtiger werden wieder Sozialbeiträge. Warum? Es gibt den Grundfreibetrag bei der Einkommenssteuer, es startet mit geringen Steuersätzen. Heißt, die unteren 50%, wenn man sich das hier mal anguckt, die werden durch die Einkommenssteuer fast gar nicht belastet. Ja, nur minimal. Die Belastung durch die Mehrwertsteuer und durch die Versicherungssteuer ist deutlich größer. Wollte man die unteren 50% entlasten, kann man das über die Mehrwertsteuer viel besser als über die Einkommenssteuer. Gleichzeitig, warum gehen die Sozialbeiträge runter? Da sind die Beitragsbemessungsgrenzen. Wer mehr verdient, zahlt eben da nicht mehr. Warum hauen die Einkommens- und Unternehmenssteuern hier oben so rein? Naja, Unternehmenssteuern zahlen nur diejenigen, die Unternehmen besitzen, das sind typischerweise die, die viel verdienen. Und die Einkommenssteuer ist natürlich eine progressive Steuer. Je höher das Einkommen, desto höher die relative Belastung, desto höher der Steuersatz ja auch, den man zahlt. Und das führt dazu, dass eben die obersten 10% zum Beispiel 60% des Einkommenssteueraufkommens beitragen, obwohl sie nur ein Drittel allen Einkommens verdienen. Geht man an die Einkommenssteuer ran und erhöht sowas wie den Grundfreibetrag oder so, wird es immer, immer, immer so sein, die oben werden mehr, oder die mehr verdienen, werden immer mehr sparen als die, die wenig verdienen. Dieser Steuerwahl, ja, das ist, so wird er genannt, weil das eben aussieht wie der Wahl hier mit den Sozialbeiträgen, der in der Wanne liegt, den sollte man immer auf dem Schirm haben, wenn es darum geht, dass irgendwelche Steuerkonzepte debattiert werden. Wie könnte man also die Mittelschicht entlasten? Das geht fast am besten bei den Sozialabgaben. Übrigens, wenn man die Milliarden, die die SPD aufwenden will für die Einkommenssteuerreform, wenn man die für eine Senkung der Sozialabgaben einsetzen würde, zum Beispiel indem man höhere Bundeszuschüsse zahlt an die Pflegekasse, an die Krankenkasse, würde man nicht die Länder- und Kommunalhaushalte damit belasten. Die sind ja viel kleiner und viel angespannter als der Bundeshaushalt. Und kleine Einkommen würden viel mehr davon profitieren. Das wäre eine viel, viel bessere und viel, viel einfachere Reform als das, was jetzt die SPD da, ja, ich will nicht sagen, ausgeheckt hat.
Also der Herr Merz hat versucht, das zu rechnen, am Sonntag eben bei der Kollegin Mioska. Und er hat gesagt, wenn Sie das umsetzen, was die SPD heute beschlossen hat, 95% entlasten, 1% belasten, dann sind bei dem 1% bei 60% Steuerlast plus. Das heißt also, der Spitzensteuersatz steigt über 60%.
Ja, der ist natürlich jetzt wieder Quatsch, ist aber auch ein Eigentor der SPD, wenn ich keine eigenen Grenzwerte vorgebe, überlasse ich es dem Gegner. 60% klingt jetzt erstmal krass, nutzt Merz ja auch genau. Weil er aber nicht weiß, wie die unten entlastet werden sollen, kann er auch nicht rechnen, wie viel oben belastet werden soll, ist also unseriös.
4%?
Ja, also ganz schnell ist man jedenfalls bei diesen Zahlen. Wenn Sie die Steuerlast um 1% heben, dann sind es etwa 1 bis 1,5 Milliarden Euro zusätzlich, die zur Verfügung stehen. Mhm. Und wenn Sie sich überlegen, dass Sie wenigstens eine Entlastung der...
Ja, was er jetzt mit Steuerlast um 1% heben meint, ist so ein bisschen offen. Eine Zahl, die dazu passt, Faustregel aus dem, oder Daumenregel aus dem Bundesfinanzministerium. 1% höherer Spitzensteuersatz oder 1% höherer Reichensteuersatz bringen jeweils 2 Milliarden Euro an Mehreinnahmen. Wenn man also beides um 3% erhöht, ja, hat man entsprechend 6-mal 2 Milliarden mehr, also 12 Milliarden. Weil aber gleichzeitig ja die Grenzen nach hinten verschoben werden, kommt man nicht auf diese 12 Milliarden, sondern eben nur auf die Hälfte, 5,5 wie Stefan Bach.
95% um etwa 10, 15 Milliarden möchten, das ist also das Volumen des noch verbleibenden Solis, dann brauchen sie einen solchen Spitzensteuersatz. Aber der Punkt ist ein anderer und darauf ist Friedrich Merz eingegangen. Für 80% der Unternehmen in Deutschland ist die Einkommensteuer gleichzeitig die Unternehmenssteuer. Das heißt, die man
das stimmt.
Wirklich trifft, sind nicht die paar wenigen Großverdiener bei uns im Land, sondern das sind die mittelständischen Unternehmen. Und die SPD sagt doch eigentlich völlig zu Recht, dass Unternehmen entlastet werden müssen. Wenn man dieses Konzept, von dem die Frau Esken sagt, es muss erstmal noch durchgerechnet werden, das seien jetzt Schätzungen, wenn man das umsetzen würde, würde das Hunderttausende von Arbeitsplätzen ins Ausland vertreiben. Und deswegen ist es so schädlich.
Ah, die Zahl hat er sich jetzt wieder ausgedacht.
Deswegen ist es so leistungsfeindlich.
Das sind jetzt genau die Unterstellungen, denn sie wissen noch gar nicht, wie die Entlastung aussieht und wie die Belastung aussehen. Und im Übrigen muss man sagen, wenn sie auf die Unternehmenssteuern verweisen, das sind ja dann Gewinne. So, und diese Gewinne liegen in diesen Bereichen, über die wir jetzt reden, wirklich in mehreren Hunderttausend. Und deswegen können Sie nicht einfach sagen, dass hier Unternehmen geschröpft werden und unter Druck kommen. Im Übrigen sieht dieses Konzept ja auf etwas anderes vor, dass wir bei...
Also bei allen Vorschusslorbeeren, das kann man natürlich nicht machen. Das ist ein Quatschargument, jetzt zu sagen, weil die Unternehmen Hunderttausende verdienen. Welche? Wie viele Hunderttausende? Manchmal sogar mehr. Ja, eine nominelle Zahl spielt hier gar nicht die Rolle. Soll irgendwie das Argument von frei, dass das ja für die auch dann eine höhere Unternehmenssteuerbelastung darstellt, in Klammern, was ja stimmt, soll das irgendwie nichts wert sein oder widerlegt werden. Ja, das ist also die falsche Antwort auf diesen Vorwurf.
Beispielsweise und Ökonomen, die nun wirklich nicht verdächtigt sind, der Sozialdemokratie angehören, wie Herr Hüther beispielsweise, haben das begrüßt, dass wir genau, wenn Unternehmen investieren, allerdings auch in Deutschland investieren, dass es dann Sondersuperabschreibungen gibt, die damit also auch Wirtschaft beflügeln. Insofern warten wir jetzt mal ab, wie dieses Konzept genau vorsieht.
Ja.
Sie haben ja auch davon gesprochen, dass Sie die breite Mitte eigentlich entlasten wollten, jedenfalls vor anderthalb Jahren. Ja. Dann sagen Sie mal, wie wir es machen. Wir sagen es dann auch und dann gleichen wir es mal ab, wo wir uns unterscheiden.
Wir würden eine Einkommensteuerreform nicht aufkommensneutral betreiben, sondern wir würden schauen, dass wir zu einer echten Entlastung kommen. Aber um dieses Beispiel gerade aufzunehmen.
Auch die müssen dann allerdings die Länder und Kommunen bezahlen, ja, wenn weniger oben wieder reingeholt wird, was unten oder in der Mitte entlastet wird. Das ist ja gerade Aufkommensneutralität. Ich hole von denen oben mehr rein, was ich denen unten gebe, wenn man das nicht machen soll. Und naja, da gibt es schon Gründe für, warum man das nicht machen sollte. Also die Einkommensteuer für den Mittelstand zu senken, ist schon okay, als Ansatz erstmal. Für die unten ist es nicht die beste Maßnahme, aber kann man ja trotzdem vertreten, kann man ja trotzdem fordern. Es würde sicherlich der deutschen Wirtschaft ein bisschen helfen, wenn dann auch wirklich die Mitte entlastet würde und nicht eben hier die Soli-Zahler, die oberen paar Prozent. Ja, das hilft dann wiederum nicht so viel.
Das ist eben der Unterschied zwischen Marktwirtschaft und Planwirtschaft.
No.
Wir glauben nicht, dass die Politik besser daran ist, zu entscheiden, was sind Zukunftsbranchen, was sind gute Arbeitsplätze. Das sind Dinge, die der Markt entscheiden muss und genau das wollen sie. Nur für diese Unternehmen wollen sie Superabschreibungen und anderes mehr machen. Aber was wir wirklich bräuchten in Deutschland, das wäre eine Verbesserung der Standortbedingungen, der Standortgunst. Dafür brauchen wir wettbewerbsfähige Strom- und Energiepreise. Dafür brauchen wir weniger Regulierung.
Ja.
Dafür brauchten wir eine Unternehmens- und auch eine Einkommensteuerrechtsreform. Also all die Punkte, die notwendig
sind. Lassen Sie uns darüber gerne diskutieren. Aber nochmal, ich sage, es ist nicht nur die SPD, die dieses Konzept also, auch bestätigt, jetzt sondern auch die
mal,
Ökonomen.
Jetzt muss ich doch noch mal reingehen. Es ist ja noch kein Konzept. Mit Verlaub.
Sie wollen nicht auf eine allgemeine Unternehmenssteuerreform zu setzen, die als Gießkanne geht, sondern Abschreibungen in Zukunft, in beispielsweise Klimaschutz, in den Unternehmen, genau zielgerichtet auch in Deutschland. Das sind Dinge, die beispielsweise, wie wir es eben gerade gesagt haben, Herr Biden praktiziert.
Und darüber können wir... Auch Robert Habeck hat das ja jetzt vorgeschlagen, mit einem Deutschlandfonds, eine Investitionsprämie, wirkt ähnlich wie eine Abschreibung, also dass Unternehmen eben damit ihre Steuerlast mindern, die Investitionen sich dann ein bisschen mehr rechnen und vor allem schneller die Kohle wieder drin ist, die Liquidität im Unternehmen bleibt, weil man eben mit Verlusten dann die Gewinne reduzieren kann, dann muss man weniger Steuern zahlen. So, das kann man ja alles machen, nur das hat jetzt wenig mit der Frage Einkommenssteuerreform zu tun.
Elemente,
das ob das planwirtschaftliche Elemente sind, das mag sein, dass es aus Ihrer Sicht so ist. Für mich sind es Elemente, die dieser Staat braucht, weil wir in irgendeiner Form Zukunft schaffen und nicht mit einer Gießkanne einfach Unternehmen.
Ich habe eine Nachfrage.
Ja, also das ist natürlich Quatsch, ne? Planwirtschaft, also zu behaupten, es ist Planwirtschaft, wenn man eine Investitionsprämie macht, wenn Unternehmen in Klimaschutz investieren, ist immer noch eine marktwirtschaftliche Entscheidung. Man gibt es den Unternehmen nicht vor, die können ja auch was anderes investieren und dann darauf verzichten. Also das ist dieser Planwirtschaftsvorwurf, der kommt im Moment so häufig aus der CDU. Weiß ich nicht, ob die sich damit so einen Gefallen tun.
Die ich gerne stellen möchte, weil natürlich, wenn Sie jetzt sagen, wir haben die tollste Idee, aber wir verraten Sie erst im Juni nächsten Jahr, wenn es dann zur Bundestagswahl geht.
Nein.
Dann muss ich schon nachfragen. Also ich meine, Sie müssen bitte einmal sagen, wo landet der Spitzensteuersatz für ab welchem Einkommen?
Auch interessant, also Sandra Maischberger interessiert vor allem, wo der Spitzensteuersatz landet und nicht, wie groß die Entlastung für kleine und mittlere Einkommen ist. Das hätte sie ja umgekehrt auch fragen können.
1% zahlen weniger, 1% zahlt mehr. Und wie es genau ausgeht, zeigen wir dann in einem Jahr.
Frau Maischberger, wir haben erstmal eine Zielbestimmung gemacht.
Ja,
so. Und da haben wir genau das gesagt.
Also ab welchem Einkommen zum Beispiel? Also es gibt ja ein Papier des Seeheimer Kreises, da schreibt man, also für ein Einkommen ab 278.000 Euro im Jahr könnte der Spitzensteuersatz auf 48% steigen. Ist es das, was?
Auch da ist übrigens das zu versteuernde Einkommen abzüglich aller Freibeträge, Werbungskosten, sonstigen Aufwendungen und so weiter gemeint.
Das ist in der Diskussion.
Ist ja immer noch unter Kohl.
Das ist in der Diskussion. Aber ich sage nochmal, das ist die politische Grundsatzentscheidung, die der Vorstand getroffen hat. Und Sie werden ausreichend Zeit haben, vor dem Wahltermin genau die genaue Ausstabierung mit uns zu diskutieren. Im Übrigen dann vielleicht auch mit den anderen, wie Sie es finden.
Wir kaufen.
Ist ja auch nichts Neues, diese Forderung, ne? Also hat die SPD irgendwie zu jedem Wahlprogramm. Nur, warum erleben wir solche Steuerreformen nicht mehr? Weil man es nicht finanzieren kann, ne? Die Schuldenbremse ist im Weg im Bund. Gleichzeitig haben die Länder und Kommunen sehr angespannte Haushalte. Wann immer man mit der Einkommenssteuer was macht, sind die direkt mit drin. Die können sogar die Länder im Bundesrat dann blockieren. Ja, und deswegen ist es so schwierig, da ranzugehen. Und ich finde, da hat, auch weil eben Michael Hüter erwähnt wurde, einen Punkt. Der hat nämlich im Artikel im Handelsblatt, im Kommentar geschrieben, die Schuldenbremse ist eine Steuersenkungsbremse. Und ja, damit hat er recht. Auch liberale Politik, wie man jetzt von einem Christian Lindner als FDP-Finanzminister erwarten könnte, kommt ja nicht, passiert ja nicht, weil der Spielraum fehlt. Das Geld fehlt, um wirkliche Steuersenkungen, Steuerreformen durchzudrücken.
Die Katze dann im...
Nee, müssen Sie nicht, weil das verspreche ich Ihnen, Sie werden es genau dann wissen. Aber Steuerrecht ist auch nicht ganz trivial, weil es eben, wie gesagt, darum geht, welche Abzugsfähigkeit gibt es, etc. Und deswegen.
Das Steuerrecht nicht so trivial ist, sollte man den Seeheimern nochmal erklären. Ne? Wir sind da an einer sehr einfachen Aufgabe gescheitert.
Herr Lindemann hat, glaube ich, vor einem Jahr in einer anderen Talkshow mal versucht, diese.
Peinlich ist übrigens auch, dass die ganzen Wirtschaftsjournalisten das alle abgeschrieben haben. Ne? Also in jeder Pressemeldung konnte man die gleichen Begriffe sehen. Ne? Es ging immer ums Jahresbrutto. Dabei ist Jahresbrutto nochmal nicht das Relevante. Ja? Hier haben sie sich gar nicht getraut. Sie haben immer nur von Jahreseinkommen gesprochen, welches sie meinen, ob brutto oder zu versteuern, ja, oder netto, ja, haben sie alles nicht gesagt.
Dieses Steuerkonzept der CDU, der Spitzensteuersatz angehoben werden sollte, zu erklären. Und Markus Lanz hat dann nachgefragt und das war dann sehr schwammig. In die Situation will ich jetzt
also
nicht
Sie werden, also Sie sind
in diese Situation will er nicht kommen, ja. ich finde es echt schon ein bisschen dünn, ne? Da machst du ein Strategiepapier, gibst ja raus an die Presse mit viel Tamtam. So, und jetzt muss er sich als Generalsekretär da reinsetzen und sagen, ja, das ist unser Ziel, aber mehr wissen wir noch nicht. Mehr wissen wir nicht. Aber wir haben ja schon mal eine Zielbestimmung. Ja, das Ziel steht schon mal fest. Irgendwie ein bisschen wenig, oder? Also wenn man sich so ein ganzes Wochenende da einschließt, also kann man schon mal auf ein bisschen mehr Ideen kommen. Zumal es alles nicht neu ist.
Leider. Wir finden auch nicht eines von vor anderthalb
Jahren. Es gibt Thesen,
Jahren,
die an einem See in Italien geboren worden sind. Es ist hochspannend, mal das zu recherchieren.
Ich habe jetzt keine Antwort tatsächlich bekommen, weil Sie sagen, es wird ausbuchstabiert, wenn Sie das lesen, was der Seeheimer Kreis schreibt. Mhm. Das ist also jetzt, was ich zitiert habe, ist dann so die sogenannte Reichensteuer. Wäre das etwas, was so schlimm wäre? Also am Ende dann einen maximalen Steuersatz von 48%.
Nein.
Da war ja Kohl,
also da steht um zwar drin, sagen, was den Helmut Seeheimer Kohl Kreis anbelangt, dass man weiter sozusagen die ganze Kurve nach rechts verschieben möchte. Ja. Das heißt, der Spitzensteuersatz soll erst ab 80.000 Euro einsetzen. Aber jetzt muss man ja mal sehen, wo wir derzeit sind. 67.000 Euro, da wird der Spitzensteuersatz bezahlt. Also es ist nicht mehr so wie in den 1960er Jahren, dass man das 15-fache eines Durchschnittseinkommens haben musste, um Spitzensteuersatz zu zahlen. Heute bezahlen das diejenigen, die das 1,2-fache des Durchschnittseinkommens haben. Und wir sind hier in Größenordnungen, wo der Arbeiter, der beim Bosch arbeitet beispielsweise, oder bei Mercedes in Sindelfingen, der kommt als Alleinstehender in solche Regionen und fängt an, den Spitzensteuersatz zu bezahlen. Ich finde nicht, dass das die Menschen sind, die noch stärker belastet werden sollten. Ganz im Gegenteil.
Aber deswegen sind wir uns einig, dass es genau um diese Menschen nicht gehen darf, sondern dass wir gerade, wo wir jetzt den Spitzensteuersatz derzeit haben, dass jemand, der 67.000 hat, den Steuersatz zahlt, wie der 250.000 hat, das ist ungerecht. Ja. Und deswegen müssen wir darüber reden.
Aber 48% für jemanden, der 80.000 Euro im Jahr hat, das ist mit Sicherheit auch nicht der, den Sie da im Blick haben.
Deswegen haben.
So, also, alles durcheinander gegangen. Thorsten Frey liegt falsch, wenn er meint, das Seeheimer Konzept würde 48% ab 80.000 zu versteuerndem Einkommen wohlgemerkt meinen, sondern das Konzept sieht ja 45% vor. Die Person, über die da gerade gesprochen haben, ja, also eine, sagen wir mal, mit 80.000 Euro zu versteuerndem Einkommen, die dann den höheren Spitzensteuersatz zahlen müsste, diese 45%, die wäre trotzdem entlastet, weil die 45% zahlt die Person ja erst ab dem ersten zu versteuernden Euro nach dieser Grenze. Ja? Also den 80.000. Euro und den danach, der zahlt er dann 45% drauf, auf die davor weniger. Heißt, anhand des Spitzensteuersatzes kann man überhaupt nicht die Steuerlast oder des Grenzsteuersatzes, also den letzten höchsten Steuersatz, den man zahlt, kann man überhaupt nicht die Steuerlast vergleichen. Die Aussage, jemand, der irgendwie 80.000 verdient, soll nicht den gleichen Spitzensteuer, Grenzsteuersatz zahlen wie jemand, der 250.000 verdient, das wäre unfair, macht überhaupt keinen Sinn. Es kommt ja auf die Durchschnittsbelastung an und selbst die Person, die Spitzensteuersatz zahlt, hat einen deutlich geringeren Durchschnittssteuersatz. So, ich habe uns das hier mal eben kurz aufgerufen, damit wir wissen, über was wir reden. Hier den Einkommenssteuerrechner vom BMF. Also ich habe mal gesagt, wir haben ein zu versteuerndes Einkommen von 68.000 Euro. Damit hat man also eine Grenzbelastung von 42%, allerdings eine Durchschnittsbelastung nur von 26,4%. Würde man jetzt 268.000 Euro zu versteuerndes Einkommen haben, wäre die Grenzbelastung mit 42% zwar dieselbe, die Durchschnittsbelastung aber deutlich höher, nämlich 38,04 bei der Einkommenssteuer und weil man Soli zahlt, kommen noch 2 Prozentpunkte drauf, also eine Durchschnittsbelastung von 40%. Wenn wir das also nochmal vergleichen, hier mit 68.000, ja, hier sind wir bei 26,41%. Wenn wir die zwei Personen vergleichen, 68.000 und 268.000, liegen dazwischen also im Durchschnitt 14 Prozentpunkte unterschiedlicher Steuersatz. Das an der Grenzsteuerbelastung festzumachen, ist so falsch. Also mir wird auch jetzt erst bewusst, ich reg mich ja häufig darüber auf, wie dumm wir in der öffentlichen Debatte über Staatsschulden reden und wie uninformiert. Aber wie uninformiert reden wir denn bitte? Reden Politiker, die Strategiepapiere verabschieden und in Talkshows sitzen und eine Partei führen, über das Steuersystem, über die Einkommenssteuer. Da gehen ja die einfachsten Sachen durcheinander. Kein Wunder, dass Mirsch gerade eben gesagt hat, er hätte Angst, sich so zu verzetteln, wie sich Linnemann damals bei Lanz verzettelt hat. Denn offensichtlich wäre ihm das genauso passiert.
Haben wir die auch nicht im Blick und deswegen warten Sie einfach mal
geschrieben.
Ab. Also ich gehöre, wie man eben gerade gehört hat, nicht dem Seeheimer Kreis an, ja. Auch als Generalsekretär nicht, aber ich versuche, die unterschiedlichen Flügel
aber
zusammenzubringen.
Das kann es bei Ihnen ja nur schlimmer sein als bei den
Seeheimer. Das unterstellen Sie mir jetzt. Lassen Sie sich überraschen, Herr Frey, und überlegen Sie noch mal, was Sie dagegen
lassen Sie sich überraschen. Mal schauen, ob Sie damit durchkommen, dass die Leute tatsächlich dann warten, bis Sie...
Also, dass das die Leute überzeugt, SPD zu wählen, so ein Auftritt, so, ja, wir machen alles später und wir haben uns mal erstmal jetzt auf ein Ziel besonnen und wissen wir noch nicht und überhaupt. Und das sagen ja auch die Ökonomen, dass das Ganze, weiß ich nicht, weiß.
Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen, die man leicht mit Ja oder Nein beantworten kann? Also, die 1000 Euro.
Er ist recht, wenn man so einen zögernden Kanzler hat, der überhaupt nicht aus dem Quark kommt, weiß ich nicht.
Der 1000 Euro Bonus für ein Jahr in Arbeit nach dem Bürgergeld sollte kommen?
Nein.
Nein.
Neuer SPD-Generalsekretär ist einfach gegen die Idee, die aus dem Arbeitsministerium, im angegliederten Bundesarbeitsagentur und dem da wieder angegliederten Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung kommt und in der Koalition geeint ist, weil man Angst hat, vor der Bild einzuknicken. Habe ich schon ein Video zu gemacht und mich dazu schon aufgeregt. Lächerlich, rückgratlos.
Die Schulden...
Vor allem das alles Robert Habeck in die Schuhe zu schieben, ne, was man selbst da verbockt hat. Wirklich, bodenlos. Video verlinke ich nochmal.
Bremse reformieren?
Nein.
Ja.
Thorsten Frey kriegt eine Sonderlob von Friedrich Merz und Carsten Linnemann, den zwei letzten Hardcore-Anhängern in der CDU in Sachen Schuldenbremse.
Und der Merz wird es nie tun?
Auch das ist im Übrigen eine spannende
Geschichte. Wir müssen trotzdem nachhören, also weil ja. Es wird Ihnen ja unterstellt, das sagen Sie sozusagen so lange, wie es geht und dann regieren Sie.
Nein.
Und dann machen Sie es.
Schauen Sie mal, wir haben doch überhaupt kein Einnahmeproblem in Deutschland, obwohl die...
Jetzt gleich kommt, wir haben doch 1 Billion Euro Steuereinnahmen.
Wirtschaft schrumpft, haben wir ständig wachsende Steuereinnahmen, 1 Billion Euro im Jahr.
Da ist sie, ja. Das sind zwei Scheinargumente. Die 1 Billion ist eine nominale Zahl. Die allein sagt gar nichts, ob es genug Einnahmen gibt. Man müsste ja schauen, wofür, was wird damit finanziert und so weiter. Zweitens muss man es im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung beispielsweise sehen oder im Verhältnis zu den Ausgaben oder im Verhältnis zum Investitionsstau. All das wären relevante Vergleichskennzahlen, aber nicht nur die Zahl an sich. Und natürlich wachsen die Steuereinnahmen jedes Jahr, weil ja auch jedes Jahr die Preise steigen. Wir haben eine Zielinflation von 2%, allein schon, weil die Preise jedes Jahr um 2% steigen. Und ja, auch die Gewerkschaften höhere Löhne verhandeln, gibt es jedes Jahr höhere Mehrwertsteuereinnahmen, höhere Lohnsteuereinnahmen und. Ständig steigende Steuereinnahmen sind also nominal überhaupt kein Argument für irgendwas.
Nicht so.
Und aber die Schuldenbremse, das muss ich vielleicht noch sagen, ja. Die Schuldenbremse führt ja nicht zu einer Nullverschuldung. Die führt dazu, dass die Koalition jetzt in diesem Jahr die Neuverschuldung auf 56 Milliarden Euro erhöhen
aber
möchte.
Aber Herr Frey, da muss...
Die nächste nominale Zahl, 56 Milliarden. Boah, so viele Nullen, dann muss es ja genug sein. Also, 56, irgendwann muss auch mal Schluss sein. Ja? Naja, ist auch das muss man natürlich sehen im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, im Verhältnis dazu, was wollen die Privaten eigentlich sparen, wie läuft die Wirtschaft. So, schaut man mal in die USA, die haben 8%. Zuletzt hat mir Peter Altmaier auf Twitter geantwortet, mit so einem ähnlichen Take gesagt, ja, also schwarze Null ist ja eh tot, aber noch mehr Schulden, dann ist man ja irgendwann bei der 3%-Grenze und dann fällt die auch noch und dann, ja, dann ist man immer tiefer im Schuldensumpf und ich dachte mir so, hä, ob man jetzt 0% schwarze Null, 0,35% Schuldenbremse, 3% EU-Defizitregeln, oder was auch immer nimmt, ist ja immer Willkür. Und warum an willkürlichen Schuldenregeln halten, wenn es auch eher darum geht, was braucht das Land? Die USA macht 8% Neuverschuldung und wächst deutlich, die Wirtschaft wächst deutlich mehr als unsere. Ja? Wir haben Investitionsstau und sind im internationalen Vergleich beim Wachstum Absteiger, aber hey, wir haben tolle Schuldenzahlen. Ist doch komplett sinnlos, ist doch immer Willkür. Und natürlich hat die USA immer mehr als wir, weil wir haben einen großen Exportüberschuss. Wir müssen mal das Ausland schulden. Die USA hat einen großen Importüberschuss. Die machen, also andersrum, die machen für das Ausland Schulden. Das muss der Staat dann ja kompensieren, wenn die Privaten auch sparen wollen. Denn also nicht alle können ja sparen und einen Überschuss haben in der Volkswirtschaft. Ja, damit einer mehr einnimmt, als er ausgibt, muss es ja wer anders geben, der neue Schulden macht. Der also mehr ausgibt, als er einnimmt. So, und das ist dann nun mal der Staat. Und wenn sich diese Komponenten verschieben, die Privaten mehr sparen wollen, die Unternehmen sparen und nicht investieren, was sie vor den neoliberalen Reformen ja gemacht haben, wenn beispielsweise der Außenhandelsüberschuss ein anderer ist, ja, wenn man Importüberschuss oder Exportüberschuss, dann verändert das die gesamte Ausgangslage für die Neuverschuldung des Staates. Pauschal irgendwas zu sagen, irgendeine Zahl, immer falsch, immer Quatsch, ist pauschal eine Zahl zu sagen, ist pauschal Unsinn.
Müssen wir jetzt mal rein, weil auch die Runde da drauf. Und deswegen benutze ich den Begriff mehr CDU sehr bewusst. Denn es gibt ja weite Stimmen in Ihrer Partei, die Ministerpräsidenten, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die alle verlangen, dass wir die Schuldenbremse nicht abschaffen, aber reformieren.
So.
Alle Ökonomen. Ja,
was wollen Sie denn?
Alle Ökonomen.
Nein, das stimmt. Alle Ökonomen stimmen jetzt auch nicht ganz, lieber Matthias Miersch. Ja? Also, netter Versuch, aber alle sind es noch nicht.
Wir müssen daran. Insofern, glaube ich, wird der Herr Merz in seiner eigenen Partei richtig noch unter Feuer kommen.
Da haben wir eine ganz andere Position als die Scholz-SPD.
Wir warten ab. Wir warten ab. Ich wollte nur wissen, ob Sie da so eine kleine Tür machen. Also nein.
Also ich muss sagen, guter Punkt, dass er die Scholz-SPD sagt. Denn Scholz hat ja als Nachfolger von Wolfgang Schäuble als Finanzminister erstmal sogar die schwarze Null übernommen, dann die Schuldenbremse verteidigt. Olaf Scholz ist selbst ein Fan der Schuldenbremse. Der selbst sagt auch nie irgendwie groß oder kämpft dafür in der Öffentlichkeit, dass man die reformieren muss. Ja, anders als Robert Habeck, der das immer wieder und sehr häufig sagt. Sondern Olaf Scholz also lässt es eher die Parteileute sagen, aber der selbst, Fanboy der Schuldenbremse, sorry.
Sie bleiben beim Nein, Sie sagen
Politik
ja.
Politik heißt Schwerpunkte zu setzen und dem kann man sich nicht entheben, indem man einfach nur immer neue Schulden zulasten zukünftiger Generationen.
Wir gehen zurück auf Jan.
Ja, auch, meine Güte, immer dieselben alten Narrative. Erstens, wenn man neue Schulden macht, gibt man ja mehr aus, als man einnimmt, dann fließt mehr Geld in die Privatwirtschaft, die wird also reichert, mehr Geld auf dem Konto, das zum Thema Lasten. Zweitens sind die wirklich wahren Lasten, wenn man Schulen, Straßen, Brücken und so weiter verkommen lässt, wenn man nicht genug die Stromnetze ausbaut. Das ist eine wirkliche Last für die künftige Generation, weil die dann ja weniger sein werden, alternde Gesellschaft, weniger Junge, mehr Rentner, die sie finanzieren müssen. Und dabei noch irgendwie die Infrastruktur modernisieren, die die Alten denen übergeben haben. Das ist die wirkliche Last. Erster Punkt. Zweiter Punkt, zu behaupten, wenn die Schuldenbremse weg wäre, gäbe es keine Schwerpunktsetzung mehr, ist ja auch falsch. Schwerpunkte muss man eigentlich schon setzen, weil man nur eine begrenzte Anzahl an Ressourcen hat zur Verfügung. Ja, also reale Ressourcen, nur so viele Leute, die arbeiten können, nur so viel Material und. Danach muss man die Schwerpunkte setzen. Das ist auch sinnvoll, ja, weil wenn man Vollbeschäftigung erreicht hat, dann kann man zwar noch Geld draufschmeißen, weil man Straßen bauen will, aber wenn es die Leute nicht mehr gibt, kann man sie nicht bauen. Nur im Moment lassen wir Leute arbeitslos, setzen wir Sachen nicht um, obwohl wir es könnten, obwohl wir die Materialien haben, obwohl wir wissen, wie es geht, obwohl wir die Leute haben, weil wir uns lieber an die Schuldenbremse halten. Und das ist Unsinn. Also Schwerpunktsetzung gäbe es auch dann noch. So ein Quatschargument.
Schauen, bei Ihnen gucken wir dann, ob Sie dabei bleiben oder nicht. Ist die Energiewende der Ampel schuld, mit Schuld an der Wirtschaftskrise?
Nein.
Sie haben gesagt, Mitschuld, ja.
Ist es alarmierend, dass einige Airlines Flüge in Deutschland zusammenstreichen?
Ja, weil die Preise in Deutschland um bis zu 100% gestiegen sind, während es in anderen europäischen Ländern nicht
der Fall ist. Wir wollten ja, nein, deswegen bleibe ich nein.
Nicht alarmierend, Sie sind ja auch Umweltpolitiker.
Ich bin Klimapolitiker, aber ich denke Klimaschutz auch immer mit wirtschaftlicher Frage und auch mit sozialem Zusammenhalt. Und das haben wir gesehen, dass das ein großes Thema ist, Stichwort Heizungsgesetz. Und es ist spannend, eben wurde darauf hingewiesen, wie noch im Bundestag dagegen opponiert wurde. Und jetzt sieht Herr Spahn und sieht auch Herr Merz, war wohl gar nicht so falsch.
Aber bis.
Ja, also, lassen wir für ein anderes Thema. Nur als SPD-Generalsekretär zu sagen, ist schon gut, dass Fliegen teurer wird, weil wir die Abgaben darauf erhöhen, ja, und dann die Leute lieber jetzt aus NRW beispielsweise von Amsterdam oder sonst wo losfliegen lassen, weil es da so viel günstiger ist. Ob das wirklich so ein klimapolitisches Konzept ist, ja, wage ich mal zu bezweifeln, aber das ist was für ein anderes Video. Jetzt interessiert mich, wie fandet ihr den neuen SPD-Generalsekretär? Ich muss sagen, ist natürlich undankbar, wenn das Steuerkonzept nicht festgelegt ist. Er kommt da rein, hat seinen Auftritt und kann erstmal nichts sagen. Ja, schwierig. Aber von dem, was er da gesagt hat zum Steuerkonzept, bin ich ein bisschen erschrocken, weil da ist einiges schräg und schief dran gewesen. Ansonsten war er sehr zurückhaltend, sehr neutral und um Ausgleich bemüht. Vielleicht hilft es im Willy-Brandt-Haus in der Parteizentrale der SPD. Er selbst ist ja gar nicht dafür gemacht, irgendwie jetzt groß rauszugehen und die Positionen raus zu posaunen, sondern der Job eines Generalsekretärs ist. Kevin Kühnert hat ihn natürlich ein bisschen anders genutzt. Eher ja die Partei zusammenzuhalten und zu einen und zu führen. Und ich glaube, in der Rolle hat er dann seine Stärke als Lautsprecher nach außen wohl eher nicht. Ja, wer im Detail nochmal schauen und verstehen möchte, was mit diesem SPD-Steuerplan eigentlich so schief ist, dem empfehle ich nochmal den Geld für die Welt-Newsletter. Zuletzt habe ich hier auch nochmal über Christian Lindner geschrieben. Der will Ukrainern das Bürgergeld streichen und eine Pauschale für Wohnkosten. Warum das schäbig und rechtswidrig ist, checkt auch das gerne aus. Ansonsten, neue Videos gibt es hier immer dienstags, freitags und sonntags ab 16 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr in Zukunft wieder einschaltet, wenn ihr Geld für die Welt abonniert, weiterempfehlt und so weiter und so fort. Ihr kennt den ganzen Spaß. Jetzt haut rein, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.